Der Torwächter, die verlorene Stadt von Markus Strohmiedl. Gelesen vom Autor. Prolog. Die plötzliche Hitze traf Simon wie ein Schlag. Er riss den Mund auf und sog den Atem ein, wie ein Ertrinkender, der verzweifelt nach Luft ringt. Nach 2, 3 Atemzügen ging es besser. Dann kam der Schmerz. Er kroch in seinen Körper hinein, vom Kopf abwärts in den Rumpf und weiter bis zu den Spitzen seiner Finger, den Enden seiner Zehen. Wo war er? Simon blieb liegen, bis die Schmerzen nachließen und er unter seinen Händen feuchte Erde spürte. Der satte Geruch von Moder stieg ihm in die Nase. Vorsichtig bewegte er seine Arme, seine Beine. Dann richtete er sich auf und blinzelte in das Licht. Um ihn herum war es grün. Großblättrige Pflanzen wucherten unter gewaltigen Bäumen. Schlingpflanzen hingen von den Ästen herab und bedeckten die Stämme. Dazwischen öffneten sich Blüten in allen Formen und Farben. Der Boden dampfte, wie Nebel hingen die Wassertröpfchen in der Luft. Ein vielstimmiges Kreischen und Zetern erfüllte das Dickicht. Mühsam stand Simon auf. Es fiel ihm schwer, seinen Körper zu beherrschen, doch mit jeder Bewegung ging es besser. Seine Haut war feucht, der Dunst kroch in seine Kleidung und durchnässte den Stoff. Wie kam er hierher? Erst jetzt sah Simon, dass er sich in einer Senke befand. Wände aus Backstein lugten durch das wuchernde Grün. Er kletterte an einer Liane aus der Vertiefung. Auch oben entdeckte er Mauerreste im Dickicht der Pflanzen. Moos überzog die Trümmer, Schlingpflanzen schoben ihre Triebe in jede Ritze. Der Dschungel umklammerte alles mit festem Griff. Ein Funkeln ließ ihn aufmerken. Es war ein Lichtschein, er schwebte über der Mulde. Das Licht verblasste, Simon kam es vor, als hörte er von weit her ein Klacken, so als ob eine Tür zufallen würde. Das Leuchten erlosch. Das Weltentor! Die Erinnerung durchzuckte ihn wie ein heißer Blitz. Jetzt wusste er wieder, was geschehen war. Er war durch ein Weltentor geflohen, hierher an diesen fremden Ort. Doch er hatte das Tor nicht alleine passiert. Sein Großvater war bei ihm gewesen. Eilig kletterte Simon zurück in die Senke und durchsuchte das Unterholz. Er fand seinen Großvater unter einer fetten Sumpfpflanze. Simon riss die Blätter zur Seite und beugte sich über ihn. »Opa!« Der Alte sah ausgemergelt aus. Er war am Ende seiner Kraft. Simon rüttelte ihn. »Opa, wach auf!« Die Lider des Alten zitterten. Dann, unendlich langsam, öffneten sich seine Augen. Sein Großvater schien überrascht zu sein. Mit gerunzelter Stirn blickte er in den Blätterhimmel. Endlich erkannte er seinen Enkel. Er lächelte. »Hast du es geschafft?« Seine Stimme war schwach und heiser. Simon musste sich über ihn beugen, um die Worte zu verstehen. »Wo sind wir? Wo ist Ashakida?« Simon antwortete nicht. Der Alte tastete nach Simons Hand. Er spürte die Sorge, die seinen Enkel erfüllte. »Was ist geschehen?« Er hustete. Simon holte eine Flasche mit Wasser aus seinem Rucksack. Der Großvater trank in kleinen Schlucken, bis er Simons Arm beiseite schob. Jetzt sag endlich, was ist passiert?« Stumm steckte Simon die Wasserflasche in den Rucksack zurück. So viel war geschehen. Wo sollte er beginnen? Er dachte an die Nacht am Rand des Dorfes zurück, an die Stunden am Lagerfeuer, nachdem er tagelang suchend durch den Ort gestreift war. Auf einmal war alles wieder da. Seine Sorge, die Angst, die Einsamkeit. Sogar der Geruch des Feuers stieg in seine Nase. Kapitel 1. Das Haus brannte. Die Flammen schlugen aus den Fenstern, sie leckten aus dem Dach und loderten aus dem Schornstein. Gerade sprangen die ersten Feuerzungen hinauf in die alten Olivenbäume, die ihre Äste über dem Anwesen ausgebreitet hatten. Als wären sie glühende Eichhörnchen, huschten die Flammen über das knorrige Holz und vermehrten sich, bis die Bäume wie riesige Fackeln brannten. Die Nacht war hell wie der Tag. Erschrocken starrte Simon auf das Feuer. Die Hitze nahm immer mehr zu, je höher die Flammen tanzten. Er wich zurück und sah sich suchend um. Warum half ihm denn keiner? Der Brand musste kilometerweit zu sehen sein. Doch außer ihm war niemand hier. Der Platz vor dem Haus war leer. Auch auf der Auffahrt und im Garten entdeckte er niemanden. Da bemerkte Simon etwas Merkwürdiges. Gleich hinter dem schmiedeeisernen Tor auf der anderen Seite der Mauer, die das Grundstück des Großvaters umgab, war alles wie erstarrt, so als wäre die ganze Welt ringsherum in einem großen Block aus Eis eingefroren. Was passierte hier?
»Hilfe!«
Simon fuhr herum. Er kannte die Stimme, es war die seines Vaters.
»Simon, ich bin hier!«
Jetzt entdeckte er ihn. Sein Vater lag in der Scheune, auf einer freien Fläche zwischen den Flammen, über sich das brennende Dach. Jeden Moment konnten die Dachbalken nachgeben und ihn unter sich begraben. Simon lief zur Scheune, den Arm schützend vor das Gesicht gelegt. Die Hitze war unerträglich, doch er ging unbeirrt weiter. Erstaunt bemerkte er, dass die Flammen vor ihm zurückwichen. Doch ihm blieb keine Zeit, sich zu wundern. Im Dach krachte es, dann fiel ein brennender Balken herab. Funken stoben, Asche wirbelte auf. Sein Vater schrie, Simon stürzte zu ihm. Er war entsetzt, als er ihn sah. Zwar hatte der Balken seinen Vater verfehlt, doch seine Haut war verbrannt und seine Kleidung qualmte. Ohne nachzudenken, packte Simon seinen Vater, wuchtete ihn hoch und trug ihn aus dem brennenden Haus. Gerade als sie die Wiese erreicht hatten, krachte es erneut und das Dach der Scheune stürzte ein. Erschöpft ließ sich Simon in das Gras fallen. Sein Vater neben ihm regte sich, er schlug die Augen auf und sah ihn an. Er lächelte. Simon stutzte. Wie war das möglich? Die Brandwunden auf der Haut seines Vaters waren verschwunden. Und auch seine Kleidung trug keine Spuren des Feuers. »Papa!« Verblüfft sah Simon auf. Die Flammen waren erloschen. Die Scheune, die eben noch gebrannt hatte, war unbeschädigt, so als hätte in ihr nie ein Feuer gewütet. »Das hast du gut gemacht.« Behutsam strich ihm sein Vater eine Träne aus der Stirn. »Du bist jetzt soweit. Du bist ein Torwächter.«
»Nein!«
Simon schüttelte abwehrend den Kopf. Er wollte kein Torwächter sein. »Doch, Simon, es ist unsere Aufgabe. Dein Großvater war ein Torwächter und auch ich war einer. Nun musst du die Tore zwischen den Welten bewachen.«
»Aber warum hast du mir nie etwas davon gesagt?«
Sein Vater antwortete nicht. Er lächelte traurig. Seine Haut wurde rissig und begann zu bröckeln. Erschrocken begriff Simon, dass sich der Körper seines Vaters vor seinen Augen aufzulösen begann. »Geh jetzt«,
Sein Vater wies auf das Weltentor, das sich auf der Wiese geöffnet hatte, eine leuchtende, sanft pulsierende Fläche, die von einem Türrahmen eingefasst war. Simon beachtete es nicht. Er sah entsetzt, dass die Haut seines Vaters immer dünner wurde, genau wie die Kleidung, die mehr und mehr zerfiel. Ein Windstoß trieb den Staub fort, der von dem bröckelnden Körper herabrieselte. Sein Vater war inzwischen kaum noch zu sehen.
»Geh, Simon, finde deinen Großvater. Nur so kannst du uns alle retten.«
»Papa!« Simon war verzweifelt. »Papa, bleib hier!«
»Du wirst es schaffen, Simon. Vertrau dir!«
Ein letzter Windstoß, dann war sein Vater verschwunden. Nur noch seine Stimme strich über das Gras, dessen Spitzen knisternd vereisten. Simon wich zurück. Die Kälte, die in die Welt eingefallen war, hatte die Mauer überwunden und kam langsam näher. Hastig sah er sich um. Das Eis hatte ihn umzingelt, ihn und das Weltentor, dessen Leuchten schwächer wurde. Simon hörte ein Knarren, wie von einer Tür, deren Scharniere rostig waren. Das Weltentor fiel zu. Simon rannte los. Er stürzte auf das Tor zu, das Knirschen des Eises hinter sich. Er schloss die Augen und sprang. Im gleichen Moment hörte er, wie das Tor ins Schloss fiel. Das Leuchten erlosch, das Weltentor verschwand, nur der leere Türrahmen blieb zurück. Simon prallte hart auf den Boden des Gartens. Entsetzt schrie er auf. Das Knistern wurde lauter. Als er sich umdrehte, sah er gerade noch, wie das Eis auf ihn zukroch und ihn erfasste. Mit einem Schrei fuhr Simon hoch. Sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Er brauchte eine Weile, bis er sich zurechtfand. Das Eis, das ihn gerade noch hatte verschlingen wollen, war fort, ebenso der Garten, die Scheune und das Haus. Er hatte geträumt. Erleichtert ließ sich Simon zurück auf sein Lager sinken. Langsam beruhigte sich sein Herzschlag wieder. Ein sanfter Tritt traf seine Seite. Ashakida lag neben ihm. Auch die Leopardin träumte unruhig, sie bewegte ihre Läufe im Schlaf. Simon rückte zu ihr und strich behutsam über ihr helles, geflecktes Fell. Sie fauchte, ohne zu erwachen, doch sie entspannte sich unter seiner Hand. Ruhig schlief sie weiter. Simon betrachtete sie nachdenklich, dann schob er die Folie zurück, mit der er sich zugedeckt hatte, und stand auf, um ein Stück Holz in das nur noch glimmende Lagerfeuer zu legen. Das trockene Holz knackte und begann zu qualmen, bis nach einer Weile eine Flamme am Rand des Scheits aufzüngelte. Bald brannte das Feuer wieder hell, das Licht erleuchtete die Ruinen, in der sie ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten. Doch Simon zögerte, sich wieder hinzulegen. Er hatte Angst davor, einzuschlafen. Noch einmal wollte er nicht vom brennenden Haus des Großvaters träumen und auch nicht von seinem Vater, so sehr er ihn auch vermisste. Der Anblick, wie er sich aufgelöst hatte, war furchtbar gewesen. Ein Windstoß trieb durch die Ruinen und ein herber Duft mischte sich in den Qualm des Feuers. Es roch nach Meer. Es war ein vertrauter Geruch, der ihn an das Dorf seines Großvaters erinnerte. Kurz entschlossen warf Simon den Ast fort, mit dem er das Feuer geschürt hatte, und ging hinunter zum Strand. Die Küste war nicht weit, er hörte das leise Rauschen der Wellen, die an das Ufer rollten. Die Gasse schlängelte sich den Hügel hinab. Der Weg war steil, Simon kannte ihn gut, er war ihn in seiner Welt oft gegangen. Für einen Augenblick stellte er sich die Gassen seines Dorfes vor. Die Hitze zwischen den ockerfarbenen Mauern, die Menschen, die entspannt vor ihren Häusern standen und redeten, die Oleanderbüsche, die in den Gärten blühten. Kurz kam es ihm vor, als würde er den Duft aus der Bäckerei unten am Hafen riechen. Doch in dieser Welt gab es keinen Oleander und auch keine duftende Bäckerei und schon gar keine entspannt plaudernden Menschen. Die Straßen des Dorfes waren verlassen. Statt ockerfarbener Häuser standen hier Ruinen mit rußgeschwärzten Fassaden und eingestürzten Dächern. Die Mauerreste zeichneten scharfe Linien in den Nachthimmel.